Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag Jubilate vor. Er steht im Johannesevangelium Kapitel 16, die Verse 16 bis 23a. Ich lese aus der Basisbibel und ihr könnt auch die ganze Zeit hier mitverfolgen und mitlesen, wenn ihr mögt. Da heißt es, Jesus sagt: Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Da fragten die Jünger einander: Was bedeutet das, wenn Jesus zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen? Doch noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Und ich gehe zum Vater. Sie fragten weiter: Was bedeutet das, wenn er sagt, es dauert nur noch kurze Zeit? Wir verstehen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten. Deshalb erklärte er ihnen: Ich habe gesagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Noch einmal kurze Zeit später werdet ihr mich wiedersehen. Macht ihr euch nun darüber Gedanken? Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet weinen und klagen. Aber diese Welt wird sich freuen. Ja, ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Es ist wie bei einer Frau. Sie leidet Schmerzen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ihre Stunde ist gekommen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an ihre Angst. Sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr seid jetzt traurig. Doch ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. An diesem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Geliebte Gemeinde, ich möchte den Bibeltext heute aus drei Sichtweisen beleuchten. Aus der Sicht der Jünger, aus der Sicht der johannäischen Gemeinde, also die Gemeinde bzw. Menschen, an die der Evangelist Johannes geschrieben hat, und aus unserer heutigen Sicht. Ich möchte diese drei Sichtweisen aber nicht nacheinander beleuchten, sondern immer wieder auch Bezüge zwischen diesen einzelnen Sichtweisen herstellen. Deshalb habe ich mich entschieden, den Bibeltext mit euch eher Vers für Vers von vorne nach hinten zu betrachten. Nicht komplett, aber von der Richtung. Zu Beginn starte ich schwerpunktmäßig mit den Jüngern und der johannäischen Gemeinde. Also mit dem damaligen Kontext und eben auch mit dem Kontext unseres Bibeltextes. Unser Bibeltext ist ein kleiner Teil der Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium Kapitel 13 bis 17. Jesus kündigt seinen Freunden an, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Unter anderem gibt er ihnen viel wichtige Wegweisung mit auf den Weg und er sagt ihnen an, dass der Heilige Geist dabei sein wird, wenn er nicht mehr da ist, der Beistand. Nachdem die Jünger ab Kapitel 14, Vers 22 geschwiegen haben, also ihm zugehört haben, was Jesus ihnen gesagt hat, schalten sie sich jetzt hier in 16, 17 wieder aktiv mit ein. Die Jünger waren nun, zumindest nach dem Johannesevangelium, circa 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie haben viel miteinander gelacht, geweint, gestritten, diskutiert, gelernt, gezweifelt, geglaubt. Jesus war, man kann sagen, ihr Ein und Alles. Sie haben diese Zeit im Prinzip komplett für und mit Jesus gelebt. Und nun kündigt er ihnen nach und nach an, dass er sie verlassen wird. Das ist schon fast freundlich ausgedrückt eine nicht ganz so tolle Situation für die Jünger. In unserem Abschnitt liegt der Fokus auf das Abschiednehmen, aber eben auch auf das Bald-Wiedersehen. Die Jünger werden Jesus nur eine kurze Zeit nicht mehr sehen. Doch schon eine kurze Zeit später werden sie ihn wiedersehen. Eine große Frage in der Auslegung des Bibeltextes ist die Frage danach, was dieses eine kurze Zeit zu bedeuten hat. Also über welchen Zeitraum sprechen wir hier? Es gibt Ausleger, die sagen, dass Jesus hier komplett oder schwerpunktmäßig die Jünger meint. Oder dass das auch Johannes so schreibt, dass Jesus das zu seinen Jüngern sagt. Noch eine kurze Zeit und die Jünger werden Jesus nicht mehr sehen, weil er sterben wird. Noch eine kurze Zeit später werden sie ihn wiedersehen, weil er auferstehen wird. Das ist eine Deutung des Textes. Eine andere Auslegung legt den Schwerpunkt auf die johannäische Gemeinde, also die damaligen Hörer und Leser des Johannesevangeliums. Was auf jeden Fall klar ist, die johannäische Gemeinde kannte schon das Karfreitag und Ostergeschehen. Das, was Jesus beschreibt, ist also für sie schon passiert. Somit passt der Zeitraum Karfreitag bis Ostern für sie auf jeden Fall nicht. Es ist nicht ganz klar, wo genau die Gemeinde verortet war. Die Tendenz geht Richtung Kleinasien, grob oder sogar in Ephesus, heutige Türkei. Und geschrieben hat der Johannesevangelist sein Evangelium im Zeitraum so 100 bis 125 Jahre nach Christus. Wir wissen über diese Zeit, dass die christlichen Gemeinden unter der damaligen Weltherrschaft Roms verfolgt wurden. In manchen Regionen weniger stark, in manchen aber auch stärker. Wenn wir also davon ausgehen, dass eine kurze Zeit schwerpunktmäßig für die johannäische Gemeinde ist, dann ist es wohl eher die Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Die Gemeinde hat sehr, sehr wahrscheinlich auch Verfolgung erlebt. Sie haben bestimmt viel Leid und Schmerz erfahren. Und sehr, sehr wahrscheinlich auch mehr als die Jünger damals, als sie noch mit Jesus unterwegs waren. Der Johannesevangelist möchte also seiner Gemeinde eine große Hoffnungsperspektive aufzeigen. Jetzt seid ihr traurig. Ich sehe eure Traurigkeit und euren Schmerz, auch oder gerade vielleicht wegen der Verfolgung. Doch seid zuversichtlich. Jesus wird wiederkommen. Dann wird sich eure Trauer in Freude verwandeln. Das sind so zwei Auslegungsmöglichkeiten zu dieser Zeitfragestellung. Es gibt hier mindestens noch einen weiteren Ansatz, doch heute reichen diese zwei. Ich persönlich tendiere so aktuell für einen Mittelweg. Für mich spricht für die Jünger hauptsächlich der Aspekt, dass sie schon Jesus als reale Person gesehen haben, im Gegensatz zu allen Christen oder mindestens den meisten der johannäischen Gemeinde. Wir gehen davon aus, wahrscheinlich alle, aber man weiß ja nie. Für die johannäische Gemeinde spricht für mich unter anderem der Aspekt der Trauer, der Schmerz, die Leiden. Sie leben nun in einer Zeit, die eher negative Gefühle und Emotionen auslösen. In der Welt haben sie Angst. Sie leben mit dem Heiligen Geist und erleben bestimmt auch immer wieder schöne und gute Erlebnisse mit Gott. Dennoch haben sie die Sehnsucht, Jesus als reale, sichtbare Person zu sehen und zu erleben. Sie wünschen sich eine baldige Wiederkunft von Jesus. Dann erst wird ihr Herz voll Freude sein und diese Freude wird ihnen niemand mehr nehmen. Diese Freude wird in Ewigkeit bleiben. Jetzt ist mir noch eine weitere Sache wichtig zu klären, und zwar die Frage, in welchem Licht wir die Jünger hier in den Versen 17 bis 19 sehen. Ich für mich muss eingestehen, dass ich zu Beginn meiner Predigtvorbereitung eher ein nicht so gutes Bild von den Jüngern hatte. Ich habe mich gefragt, was machen die Jünger da? Also warum reden die untereinander? Sie können doch eigentlich direkt Jesus ansprechen, was er in Vers 16 fragt. Ich meine, der ist ja direkt bei ihnen. Ich finde das irgendwie eine komische Situation. Es scheint mir so, als würden die Jünger so tuscheln. So, Jesus ist dabei und dann so, was meint ihr da eigentlich? Ich finde, das macht man irgendwie nicht. Also gerade wenn jemand dabei ist. Auch wenn jemand nicht dabei ist. Ich finde, es ist blöd, wenn man über eine andere Person spricht. Und hier finde ich, ist nochmal eine Schippe irgendwie unanständiger, weil Jesus ist direkt dabei. Was soll das? Ihr redet einfach ohne Jesus. Fragt ihn doch einfach. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ähnliche Gedanken wie ich. Mindestens ein Ausleger rückt die Jünger in ein positives Licht. Die Jünger fragen mehrfach, was bedeutet das? Oder wörtlich, was ist das? Das fragen auch Rabbinen oder Rabbis in ihren Diskussionen. Wenn ein Christ, also damals die Juden und wir heute als Christen, wenn ein Christ nicht mehr fragt, was heißt das? Was bedeutet das? Dann ist er auf dem Weg zur Routine. Der Glaube würde erstarren, würde einschlafen. Also das ist ein erstes Anzeichen von vorbildlichem Verhalten der Jünger. Außerdem wiederholen sie den Wortlaut von Jesus, was er gesagt hat. Ein aufmerksames Zuhören und was für ein Gedächtnis. Auch das ist jüdische Schulung, dass man sich die Worte des Lehrers einprägt. Ohne dieses Gedächtnis und ohne diese Schulung der Jünger wären, menschlich gesprochen, unsere Evangelien und manche anderen neutestamentlichen Schriften vielleicht gar nicht entstanden. Klar, die Jünger haben nicht direkt mit Jesus gesprochen, doch sie haben vorbildlich mit seinen Worten, sich mit seinen Worten auseinandergesetzt und darüber diskutiert. Und hier ist die einzige Stelle in den Evangelien, wo die Jünger ohne Jesus ein Lehrgespräch führen, ihn dann aber fragen wollen, steht in Vers 19a. Dieses Wollen, sie wollten ihn fragen. Es gibt andere Stellen, das ist auch beschrieben, aber da sagt Jesus, frag mich doch eigentlich, aber hier wollten sie eigentlich und dann spricht er schon. Noch ein Gedanke dazu, den wir gut für uns mitnehmen können. Die Jünger führen also in den Versen 17 und 18 ein Lehrgespräch untereinander. Erstmal ohne Jesus. Lassen wir Jesus in unsere Glaubensgespräche und Glaubensdiskussionen mit rein? Darf Jesus im wahrsten Sinne des Wortes mitreden oder muss er eher außen vor bleiben? Wollen wir nur über ihn reden oder mit ihm? Und wollen wir ihn vielleicht sogar einladen, in den Mittelpunkt zu kommen? Ich glaube, wir brauchen keine Angst und keinen Scham vor Jesus haben. Ich weiß nicht, oder was uns eben noch hindert, ihn einzuladen, dabei zu sein, mit ihm zu sprechen. Ich meine, er kennt uns sowieso und er liebt uns. Ich glaube auch gerade wegen unserer Fragen. Ich möchte uns Mut machen, Jesus immer wieder mittendrin in unsere Gespräche einzuladen, ihn dabei zu haben. Lass uns ihn immer wieder einladen und mit ihm gemeinsam im Gespräch sein, ob das in Gremien sind, in Vorstandssitzungen, in Bibelgesprächskreisen, was auch immer. Nicht über ihn reden, sondern mit ihm reden. So, nun kommen wir zu den Versen 20 bis 22 und zu den verschiedenen Gefühlen und Emotionen. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Jüngern, aber wir gehen auch nach und nach darauf ein, wir nehmen uns in den Blick, was uns das zu sagen hat. Wir haben hier in diesen drei Versen 5 positive Gefühle und Emotionen. 2-mal freuen und 3-mal Freude. Aber eben auch 6 negative Gefühle und Emotionen. Einmal weinen und klagen, einmal traurig sein, 2-mal Traurigkeit, einmal Schmerzen und einmal Angst. Und weinen und klagen habe ich hier zusammengefasst, also es könnten sogar 7 sein. Natürlich sind es teilweise verschiedene Personen oder Personengruppen, die hier gemeint sind. Dennoch können wir in diesem dichten Bibelabschnitt erkennen, dass eben beides, positive wie negative Gefühle und Emotionen, zum Leben dazugehören. Das eine schließt das andere nicht aus. Entweder oder sogar meistens erlebe ich auch beide Seiten. Oder wie hier in Vers 20a, dass die Christen weinen und klagen, aber diese Welt wird sich freuen. Eine Möglichkeit, was mit diese Welt gemeint ist, ist die Welt der Priester und Pharisäer zur Zeit Jesu. Sie haben sich gefreut, sie freuen sich darüber, wenn Jesus endlich, ja, sterben wird. Die Jünger Jesu waren in diesem Moment besorgt, ängstlich, traurig. Sie müssen bald von Jesus, ihrem Freund, Abschied nehmen. Ich verstehe die Jünger, wenn sie ängstlich, besorgt, traurig oder was auch immer negativ sind. Wenn sie davon ausgehen, dass Jesus, ihr Freund und Lehrer, nun bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Dem sie noch doch eine recht lange Zeit nachgefolgt sind, ihr Leben ihm gegeben haben. Wie würde es mir gehen, wenn ich einen Freund oder sogar meinen besten Freund bzw. meine beste Freundin verlieren würde, also wenn er oder sie sterben würde? Ganz ehrlich, ich möchte mir das eigentlich gar nicht ausmalen, wie es mir dann gehen würde. Es wäre bestimmt ein unglaublicher Schmerz, eine große Trauer. Gerade dann, wenn es sehr plötzlich passiert. Meine Oma ist Ende Januar gestorben. Auch hier war ich natürlich traurig. Dennoch konnte ich schon davon ausgehen, dass sie womöglich bald sterben wird. Im Vergleich vielleicht zu einem guten Freund von mir, der ungefähr so alt ist wie ich und einigermaßen ja gesund ist. Vielleicht haben sie ein oder zwei Personen, die dir durch den Kopf gehen. Ich vermute, dass du aber eigentlich auch nicht wirklich daran denken möchtest, wie es wäre, wenn er oder sie nicht mehr da wäre. Ich verstehe das. Jesus hat seinen Freunden davon erzählt, dass er nur noch eine kurze Zeit bei ihnen sein wird. Und schon vorher, an anderen Stellen, kündigt er seinen Tod an. Er bereitet seine Freunde darauf vor. Nach und nach. Vermutlich auch, damit sie dann, wenn es passiert, nicht total überrascht, gelähmt oder geschockt sind. Zumindest nicht so heftig, wenn er nicht davon berichtet hätte. Den Jüngern ist spätestens bei diesen Worten Jesu auf jeden Fall klar, dass er sterben wird. Dieses Weinen und Klagen sowie traurig sein oder trauern sind typische Ausdrücke der damaligen Totenklage. Sie wissen also in diesem Moment, Jesus wird sterben. Nun nehmen wir einmal das Bild von der schwangeren Frau, die gebären wird. Hartmut hat ja auch schon vorhin ein paar Sätze dazu gesagt. In der Basisbibel gibt es eine Erklärung am Rand. Diese lautet: Das Bild einer Frau in den Wehen dient dazu, Angst und Not zu beschreiben. Die Tage, bevor Jesus Christus wiederkommt, stellt man sich als eine Zeit von Angst und Schrecken vor. Mit dem Gericht Gottes über die Welt bricht dann endgültig das Reich Gottes an. Also, versteh mich bitte nicht falsch. Ich möchte Ihnen heute keine Angst und keinen Schrecken verbreiten und auch schon gar nicht im Zusammenhang mit dem Thema Schwangerschaft. Grundsätzlich nicht und auch nicht, wenn mindestens eine schwangere Frau, wir gucken jetzt mal niemand an, hier unter uns ist heute. Ich weiß. Und ich glaube, ich brauche, genauso wie Hartmut, auch als Mann hier nicht gar nicht so viel über Geburtswehen oder Ähnliches erzählen. Also, ich selbst war noch nicht schwanger. Ich glaube, ich werde auch nie schwanger werden. Und ich kann maximal nur erahnen, wie es einer Frau in ihrer Stunde geht, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Also bevor das Baby zur Welt kommt. Wie gesagt, ich gehe hier gar nicht so auf Einzelheiten ein. Darum geht es gar nicht. Was bei dieser Thematik klar ist, es gibt einige Bibelstellen, die aufzeigen, dass eine schwangere Frau, die Wehen hat, viel leidet. Im Alten wie im Neuen Testament. Schon begonnen bei Eva in Genesis 3. Ein Ausleger schreibt es so: Wie die Hochzeit ein Bild für die höchste Freude ist, so ist der Geburtsschmerz ein Bild für die schlimmste Not. Doch, und das ist ja, glaube ich, gerade das Unbeschreibliche eigentlich, Unbegreifliche an dieser ganzen Situation, sobald das Baby geboren ist, denkt die gerade gewordene Mutter nicht mehr an den Schmerz. Sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Nun ist all der Schmerz vergessen und von einer unbegreiflichen Freude verdrängt. Ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, aber so schreibt es auch der Ausleger, so. Gehe ich davon aus, habe ich oft schon gehört. Das Neugeborene wird in den Arm genommen und ist nun das hübscheste Baby auf der ganzen Welt. Und diese Frau ist zu diesem Zeitpunkt die glücklichste Frau, ja vielleicht sogar der glücklichste Mensch der ganzen Welt. So oder so ähnlich könnte man diese Situation beschreiben. Liebe Mütter unter uns, die es mindestens schon einmal geworden sind und oder bald werden, könnt ihr vielleicht mit diesem Bibelvers einigermaßen mitgehen? Vielleicht würde ich, wenn ich eine Frau wäre, aber ich kann jetzt nicht Ja sagen. Darf ich nicht. So. Nehmen wir mal jetzt Richtung Ende meiner Predigt uns alle in den ganzen Blick. Wir hatten jetzt die Frauen oder die möglichen werdenden Frauen und so. Jetzt mal alle Männer und Frauen, alle Jungen und Alten, alle dürfen sich angesprochen fühlen. Jesus war vor circa 2000 Jahren als reale Person auf der Erde. Er hat seine Zeit auf der Erde gelebt und ist dann nach Tod und Auferstehung in den Himmel aufgefahren. An Pfingsten wurde den Menschen der Heilige Geist gegeben. So leben auch wir heute mit dem Heiligen Geist. Jesus lebt als der Heilige Geist in uns. So hat er seinen Jüngern versprochen und das gilt uns heute genauso. Und das gilt nicht nur uns, das dürfen wir Tag für Tag erleben. Der Heilige Geist lebt in uns. Er tröstet uns, wenn wir traurig sind. Und der Heilige Geist gibt uns die Hoffnung, niemals aufzuhören, darauf zu vertrauen, dass Jesus einmal als real sichtbare Person wiederkommen wird. Vielleicht bist du manchmal traurig oder verzweifelt. Oder du hast irgendwelche anderen negativen Gefühle. Vielleicht hast du auch wie die johannische Gemeinde die große Sehnsucht, dass Jesus bald wiederkommen wird. Wann er wiederkommen wird, wissen wir nicht. Das weiß nicht mal Jesus selbst. In der Bibel steht, das weiß nur Gott, der Vater. Und es könnte möglicherweise jederzeit passieren. Seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, erwarten Christen weltweit immer wieder, die einen mehr, die anderen weniger, dass es doch bald bestimmt passieren wird. Und die Frage, wann passiert es, ist immer wieder in 2000 Jahren Christenheit ein großes Thema, immer wieder. Doch es ist noch nicht passiert. Und so leben wir weiterhin in der Zeit, wo es immer wieder darauf ankommt, Jesus nachzufolgen und darauf zu vertrauen, dass er irgendwann wiederkommen wird, dass er sein Versprechen hält, so wie er sich an jedes andere Versprechen gehalten hat. Auch wenn wir es zu unserer irdischen Lebzeit nicht mehr erleben werden, dann wird es irgendwann später eintreten. Das ist zumindest mein Glaube. Jesu Versprechen gilt uns allen. Wir werden in Ewigkeit bei ihm leben. Wir werden ihn wiedersehen. Dann wird unser Herz voll Freude sein. Und diese Freude kann uns, kann dir niemand mehr nehmen. Was ist das für eine unbeschreibliche Perspektive? Ein Ausleger hat dazu geschrieben, von daher gehört der kurze Satz, eure Freude nimmt euch keiner, zu den größten Verheißungen des Neuen Testaments. Vers 22b. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Ich vermute, dass dieser Vers seinen großen Anteil daran hat, dass man heute über diesen Bibeltext in Deutschland, vermutlich an vielen Stellen, darüber predigt. Jubilate, wir Christen dürfen jubeln und uns freuen über die Auferstehung Jesu und über die Hoffnung auf ewiges Leben mit Jesus. Es soll aber keine aufgesetzte Freude sein, sondern wirkliche Freude, weil Gott selbst den Rahmen setzt, weil er es selbst in uns vollbringt. Er selbst vollbringt es in uns. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Nur er allein schenkt diese Freude, die in alle Ewigkeit Bestand hält. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun das nächste Lied, bei dir, Jesu, will ich bleiben.